Ich würde mir das tatsächlich wünschen von mehr privilegierten Personen, dass sie laut sind, dass sie Haltung zeigen. Man weiß nicht, was die Reaktion sein wird. Und es wird ganz sicher so sein, dass man daraufhin angesprochen wird oder mehr Aufwand hat, weil man sich dann vielleicht in Podiumsdiskussionen, Panels darüber unterhalten muss und tatsächlich in der Öffentlichkeit statt nur in der E-Mail Haltung zeigen muss. Aber ich wünsche mir, dass diese Personen so viel Arsch in der Hose haben, einfach das dann durchzuziehen.
Herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps mit Andishe Ibrahimdejad und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR, Hate Racism. Wir setzen uns ein für diskriminierungsfreie Personalarbeit und sprechen hier über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR. Unterstützt werden wir dabei von DaVinci, dem Partner für richtig starke Talentgewinnung. Stellt euch eine Welt vor, in der Unternehmen die passenden Talente gar nicht mehr suchen müssen. Stattdessen finden mit DaVinci unmittelbar die Menschen auf Augenhöhe zusammen, die Lust haben, mit guten Ideen die Probleme der Welt gemeinsam zu lösen. Automatisiert, wo es sinnvoll ist, persönlich, wo es zählt. Für die Human Moments That Matter. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast mit ermöglicht.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Ich bin Andishe und wer neu dabei ist, herzlich willkommen. Hier sprechen wir um Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging und alles, was mit der Arbeitswelt zusammenhängt. Und wer schon seit längerem dabei ist, ihr könnt gespannt sein auf eine weitere inspirierende Folge, denn ich habe eine besondere Gästin dabei. Wir haben uns kennengelernt letztes Jahr in einem Diversity-Training und wer mich kennt, weiß, ich kann nicht aufhören zu reden. Aber als wir in diesem Training waren und Mimi dann erzählt hat, habe ich einfach nur still gesessen und zugehört. Deshalb freue ich mich besonders auf die Folge. Letu von Schöning oder auch Mimi von Schöning ist Enkelin eines Poeten, Squash-Spielerin, Barista, Fachfrau und hauptberufliche Community-Builderin. Und nebenbei arbeitet sie dann auch noch seit 11 Jahren bei Diageo, bekannt durch die Marken Baileys oder Johnny Walker. Sie verantwortet den Lern- und Trainingsbereich für 11 Länder im nordeuropäischen Raum. Und neben der Lohnarbeit kümmert sie sich dann auch um ihre eigene 4-köpfige Familie mit 2 jungen Kids, 2 und 6, und war so wagemütig, nach 20 Jahren Abstand nun in die Nähe ihrer vietnamesischen Großfamilie nach Köln zu ziehen. Herzlich willkommen, Mimi.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dich wiederzusehen.
Ich freue mich auch sehr, dich wiederzusehen. Ich hoffe, ich habe alles gut gemacht. Hast du was zu ergänzen?
Nein, das ist wunderbar gewesen von dir. Und die Sportart nennt sich Squash. Und das ist so eine Mischung zwischen Badminton und Tennis. Das spiele ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ist total weiß dominiert, Männer dominiert. Aber ich habe mir da mittlerweile meinen Platz gemacht und claim mir den Space.
Ist es da auch so, dass man so richtig die Aggression rauslassen kann?
Voll.
Wenn man dann so richtig doll auf den, ne? Sehr gut.
Du bist in so einem schallsicheren Raum fast und knallst da den Ball gegen die Wand und kannst an nichts anderes denken als an das Spiel, weil das so schnell ist, dass du total gut abschalten kannst.
Das brauchen wir. Vor allem die Personen, die jetzt zuhören und im HR arbeiten, denken sich, so ein Squash-Raum im Büro, das wäre doch nicht schlecht. Eine andere Sache, was ich gerade vorgelesen habe, war, dass du Community-Builderin bist. Erzähl mal, was bedeutet Community-Builderin für dich?
Community-Builderin, das könnte man oder beschreibe ich auch gerne mit Brückenbauerin. Also ich sehe mich als Brückenbauerin, weil ich aus meiner Geschichte heraus schon immer so die Älteste war in meinem Kreis, in dem ich mich bewegt habe, also in der vietnamesischen Diaspora von der 2. Generation. Ich sage mal, ich bin die Generation 1,5. Die 1. Generation ist die Generation meiner Eltern, die damals hierher gekommen sind als VertragsarbeiterInnen. Ich bin noch in Vietnam geboren und bin halt mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen und bezeichne mich demnach als Generation 1,5. Bin also nicht hier geboren, sondern noch in Vietnam geboren. Und damals gab es so ganz, ganz wenige von diesen Personen, die in Deutschland lebten, vor allen Dingen in Ostdeutschland. Und da hatte ich schon immer diese Rolle, die älteste Schwester zu sein. Also vielleicht ist es im Sprachgebrauch, andere Sprachen auch so. Es gibt so einen ganz bestimmten Begriff oftmals in Sprachen für die älteste Schwester. Im Türkischen weiß ich, dass es Abla ist und im Vietnamesischen ist es Chi. Ich bin so eine richtige Chi. Ich habe so eine Rolle, die ganz viel Erklärbärin ist, Brückenbauerin und sowohl jetzt erklärend im Sinne von die Welt erklärend für die jungen Leute, aber auch so elternerklärend, also Vermittlerin in der Familie, wo dann die jungen Menschen dann sagen, oh nee, das ist total nervig mit meinen Eltern gerade. Und ich bin halt die, die das Ganze in Kontext bringt, damit die jungen Personen besser verstehen, warum das eigentlich so ist. Und Community-Builderin hat was damit zu tun, dass ich immer ein Ansinnen darin habe, Belonging zu kreieren. Also sowohl im privaten Sinne leite ich eine Meditationsgruppe, bin irgendwie da unterwegs, Verständnis zwischen alten und jungen Menschen zu kreieren. Und auch im professionellen Sinne, ja, bin ich als Trainerin unterwegs und weiß genau, dass Verstehen das Allerwichtigste ist, um miteinander zu arbeiten. Und Community, egal ob es jetzt Team oder landspezifisch ist, ein Teamgefühl zu kreieren, Verständnis erstmal zu kreieren, ist die Basis von guter Zusammenarbeit.
Jetzt hast du gesagt, du bist Brückenbauerin und versuchst sozusagen ein Gefühl von Belonging zu kreieren. Das heißt, du bist diejenige, die diesen Raum schaffen will, diesen Safer Space für andere schaffen möchte. Wann hast du denn selber gespürt, dass du eine Community brauchst oder gab es Situationen, wo du vielleicht gar nicht diese Builderin sein wolltest, sondern Teil einer Community, um vielleicht dich ja auszusprechen?
Total gut die Frage, denn das Feld, in man sich dann oft bewegt als Brückenbauerin, wann kriege ich mal den Raum, mich zurückzulehnen und nicht zu bauen, sondern über eine Brücke hinwegzugehen, die vorher schon gebaut wurde oder zumindest mitarbeiten zu können. Also sehr schöne Frage. Wann war das letzte Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich bräuchte mal sowas? Ich mache das im Privaten oft und das Gespür habe ich mittlerweile, und das hat lange gedauert, bis es überhaupt dahin kam. Ich habe mittlerweile ein Gefühl für mich, wann ich Empowerment Spaces brauche, um mich aufzutanken, um mich mit Menschen zu umgeben, die genauso rassifiziert, marginalisiert sind wie ich, also verschiedene intersektionale Diskriminierungserfahrungen haben, diese Empowerment Spaces aufzusuchen, um mich dort in Community zu fühlen, über Themen zu sprechen, wo ich nicht so viel erklären muss oder fast gar nicht erklären muss, und darin zu resten und darin mich aufzutanken mit verschiedenen Practices, was auch immer da angeboten wird. Vor 2 Wochen war ich bei einem Bollywood Tanzkurs. Das war so ein Empowerment Space von NARC Kollektiv. Das war auch total schön, sich mit Tanz aufzutanken, beispielsweise. Also ich suche mir privat, wenn ich das fühle in mir, immer mal wieder solche Spaces auf, weil es beruflich, muss ich sagen, es mangelt.
Ich glaube, es ist auch super wichtig, auch eine Sache, was unterschätzt wird, ne? Weil es gibt ja auch immer diese Begrifflichkeiten Aktivismus, Burnout. Ich meine, am Ende des Tages, alle, die gewisse Art von Aktivismus betreiben, für mich sind Personen wie du, die halt auch regelmäßig versuchen, Brücken zu bauen, erklären, vermitteln, aufzuklären, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Sichtweisen. Das ist für mich auch Aktivismus, absolut. Und ich glaube, eine Sache, was unterschätzt wird, ist auch, dass da die Kraft nicht unendlich ist, da man sich natürlich auch zurücknehmen muss und eben noch mehr Kraft zu tanken, um weiterzumachen. Daher ganz wichtig, dass du uns hier deine Tipps teilst. Bollywood-Dance finde ich klasse. Würde ich auch voll gerne mal machen. Ich komme leider so selten auf diesen 4 Wänden, mein Mini-Homeoffice, was ich für mich hier kreiert habe. Komm ich leider viel zu selten raus, aber Bollywood-Dance, da hatte ich richtig Bock drauf. Jetzt hatten wir noch was anderes in deiner Vorstellung, und zwar bist du ja seit 11 Jahren verantwortlich für den Lern- und Trainingsbereich. Erzähl uns mal, was für Themen begleiten dich da? Welche Personen oder so, was sind so deine Zielgruppen im Unternehmen? Wie kann man so deinen Alltag vorstellen?
Also ich arbeite für eines der größten Spirituosenunternehmen der Welt. Wenn wir uns den Markt vorstellen, Nordeuropa, sind verschiedene Länder, 11 Länder an der Zahl. In diesen Ländern vertreiben wir die Produkte, beispielsweise Johnny Walker, Baileys und so weiter. Das heißt, die Gruppe, um die ich mich kümmere, das sind hauptsächlich erstmal BWLerInnen und ja, Vertriebspersonen. Die Crowd, die mir dann begegnet, ist von der Tendenz her eher männlich-weiß. Ich weiß auch nicht. Das ist so ein Ding. So Außendienst und Vertriebs-Key-AccounterInnen. Ja, irgendwie schon ein bisschen homogen, wenn ich das so reflektiere. Also um die kümmere ich mich und das sind hauptsächlich Vertriebsthemen und alles, was der Vertrieb so braucht. Also wenn du im Vertrieb arbeitest, brauchst du ja nicht nur Verhandlungs- und Verkaufstrainings, sondern du brauchst auch Trainings rund um, wie funktionieren Dinge, also Prozesse, Tools, Systeme, Zusammenarbeit, Workshops. Ich verantworte da so eine Crowd von 200 Personen und alles eigentlich, was diese Crowd so braucht, das kuratiere ich, das co-kreiere ich und das facilitiere ich.
Was super wichtig ist und auch ein sehr wichtiger Grund, warum ich mich sehr gefreut habe, dich hier als Gästin dabei zu haben, ist auch genau dieser eine Satz, den du am Anfang schon gesagt hast, ne? Du bist ja die Expertin darin, diese Trainings zu konzipieren und den Kollegen was beibringst oder begleitest, vielleicht auch hier und da überzeugen musst. Und ich glaube, in dieser Situation befinden sich auch viele HR-Personen, viele Personen, die vielleicht im HR arbeiten und POC sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da den Unterschied gar nicht machen, ob ich jetzt in einem homogenen Umfeld im HR bin oder in einem homogenen Umfeld im Vertrieb bin oder als Trainerin unterwegs bin. Letzten Endes ist das die Realität von vielen von uns. Ich komme in einem Raum rein als Expertin. Natürlich hat man da immer bestimmte Gedanken. Ich persönlich, wenn ich dann zum Beispiel in einem Raum bin als Trainerin und sehe, okay, die meisten Personen sind weiß, männlich gelesen, dann habe ich natürlich so ein Gefühl von, okay, muss ich jetzt mehr Überzeugungsarbeit leisten? Welche Maske trage ich jetzt? Ne, das ist auch, also man hat ja auch sich unterschiedliche Persönlichkeiten entwickelt. Und das würde ich dich auch gerne fragen. Hast du dann irgendwann gemerkt, okay, du hast eine neue Persönlichkeit oder eine andere Persönlichkeit, eine andere Maske, wie auch immer man das nennen möchte, um da in diesen Räumen, ich sage das bewusst jetzt so ernst genommen zu werden, weil ich glaube, wir kennen das beide ziemlich gut als Frau allein schon und dann nochmal als Frau mit Migrationshintergrund, Migrationsgeschichte, dass da einfach ein komplettes anderes Standing ist, wenn man überhaupt den Raum betritt und noch nicht mal geredet hat. Wie sind deine Erfahrungen dazu?
Das ist ein sehr schöner Transfer mit HR und Training und egal wo man ist, das sind dieselben Fragestellungen. Also ich erzähle gerne von auch meiner inneren Reise etwas. Es gab eine Zeit, wo ich auf jeden Fall mich, ich sage das jetzt bewusst im Englischen, weil inferior gefühlt habe. Das heißt, dieses Navigieren, dieses in verschiedenen Welten sich bewegen, das haben wir beide und das haben viele Personen, tragen das in sich, besonders Personen of Color. Wir wissen, dass wir in diesen Räumen vielleicht in eine andere Rolle reinschlüpfen müssen, um besser gehört zu werden, um besser gesehen zu werden. Es gab auf jeden Fall diese Phase in meiner Karriere. Aber wo ich immer mehr hingekommen bin, ist kongruent zu sein. Was bedeutet das? Kongruent bedeutet für mich, dass was im Inneren ist und das, was im Äußeren ist, also Mimi privat und Mimi beruflich, immer mehr in Einklang zu bringen. Weil ich möchte nicht mehr einen Teil von mir verstecken. Ich möchte alle Dimensionen von mir leben. So take it or leave it. Du kriegst die Mimi genauso, wie sie ist. Und wenn du das nicht möchtest, dann bin ich wohl hier nicht richtig. Aber um dahin zu kommen, hat es mich ganz lange gebraucht und viel Practice so gebraucht. Da ist die Frage natürlich, was ist die Practice? Die Practice ist banal gesagt erstmal Erfahrung und Kompetenzaufbau. Ja, da kommen wir zum Imposter-Syndrom. Wir denken, so denke ich auch manchmal an schlechten Tagen, so ich bin noch nicht gut genug, ich brauche noch mehr Zertifikate, muss noch mehr Trainings machen und dies und das und jenes, um sich genug zu fühlen. Das ist aber eine Übung auch, eine Practice. Deswegen sage ich das. Erfahrung ist das eine, aber es ist auch vor allen Dingen das Gefühl, dass ich mit dem, was ich mitbringe, schon die richtigen Kompetenzen habe und genau richtig hier bin, wo ich bin. Das ist ein Element der Practice. Dann gibt es ein zweites Element und das ist, dass ich mir meines Selbstwertes immer bewusster geworden bin. Und auch das ist eine Entdeckungsreise für mich als Person of Color. Ich habe mich also immer inferior gefühlt aufgrund dieser weißen Mehrheitsgesellschaft, die um mich herum ist. Und ich immer gedacht habe, die anderen sind irgendwie mir voraus in verschiedenen Aspekten. Das ist eine Formation, die ja im Kopf passiert, die ja in Wirklichkeit gar nicht ist. Aber damit ging ich rein und das habe ich da nach und nach abgebaut, weil ich immer mehr gelernt habe, das, was ich bringe, wie ich bin, mit der Erfahrung, die ich mitbringe, in dem Sein, was ich habe, ist so wertvoll, dass ich den Raum so halten kann und so viel mitbringe. Das wirklich zu fühlen und zu leben, hat mich dahin gebracht, dass ich in den Raum gehe, ohne dieses Unterlegenheitsgefühl, dass mir andere in so vielen Dingen voraus sind, sondern nein, ich bin total viel wert und ich bin hier, weil ich geholt wurde, hier zu sein. Und ich bin hier in full, in allen meinen Dimensionen. Und egal was kommt, damit gehe ich dann. Und zwar mit Achtsamkeit und mit Präsenz. Und das versuche ich in Einklang mit meinen Gefühlen. Weil es kann sein, genau das, was du sagtest, die Situation, ich komme in den Raum und Leute gucken mich komisch an. Weil ich bin auch ein bisschen shorty mit meinen 1,60, ne, eine Frau mit internationaler Geschichte. Und dann komme ich in den Raum und es kann ja sein, dass mich so ein Blick irgendwie so offsettet, also so mich ins Wanken bringt, innerlich ein Gefühl in mir auslöst. Und mit meiner Achtsamkeitspraxis kann ich aber erstmal recognizen, was heißt das in Deutsch, erstmal anerkennen, ah, okay, wow, dieser Blick, das ist gerade sehr unangenehm für mich. Und mich aber darum kümmern und auch lernen, Methoden lernen, wie ich im Äußeren damit umgehe. Beispielsweise, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich dann wohler fühle im Raum? Oder wie kann ich alle anderen dazu bringen, auch gleichermaßen den Raum zu gestalten? Also mich nicht so zu sehen als eine Person, die als Trainerin reinkommt und die gesamte Verantwortung für die Crowd übernimmt, sondern methodisch schon zu lernen, wie ich den Workshop so gestalten kann, dass verschiedene Rollen es im Raum gibt und ich mich auf verschiedene Personen verlassen kann, als auch auf die Teilnehmenden selbst. Also das ist dann methodisch, das auch noch zu lernen, wie ich mit gewissen Kreisen umgehe. Das hat mehr mit Wissen zu tun. Und das andere war, mit der Achtsamkeitslehre in sich stabil zu sein. Also sich in full und enough zu fühlen, um da zu sein.
Ich habe gerade was notiert, was du gesagt hast, weil ich finde das unfassbar wichtig. Denn in den meisten Fällen ist es nämlich so, dass man in so einem Raum geht und je nachdem, wer gegenüber sitzt, wir setzen dann eine andere Maske auf. Ne? Du sagst, okay, das ist eine Gruppe, da fühle ich mich wohl, mit denen habe ich schon mal zusammengearbeitet, da ist man vielleicht entspannter, ist man eher so, wie man vielleicht im wahren Leben auch ist. Ist eine Gruppe, die kenne ich weniger. Ich setze vielleicht die seriösere Maske auf. Ich weiß von vielen Gesprächen mit Frauen, mit Women of Color, dass sie auch sich unfassbar viel Gedanken machen über die Frisur, Farbe des Lippenstiftes, was sie anziehen, weil all das haben in der Vergangenheit in unterschiedlichen Situationen Sachen ausgelöst, die unangenehm waren. Und man versucht, die zu verhindern, was ja an sich überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Ne? Wenn ich kompetent bin, ich stelle mich da mit einem blauen Lippenstift und ich feiere mich und ich bin kompetent und dann ist es auch genug. So. Aber dahin zu kommen, ist, glaube ich, so die schwierige Arbeit. Und dann das, was du gesagt hast, methodisch zu lernen, mit unterschiedlichen Gruppen umzugehen. Das heißt also, dass ich nicht eine andere Maske aufsetze, sagen, okay, hier ist jetzt Mimi Charakter Nummer 2, hier ist Mimi Charakter Nummer 3, sondern es gibt nur eine Mimi, es gibt nur die mit dem einen Charakter, so wie sie auch im Privaten ist, aber die Methodik, die Art und Weise, wie sie die Kommunikation startet, wie sie strategisch sich vorbereitet, das hängt davon ab, wie unterschiedlich die Zielgruppe ist. Das heißt also, dann ändere ich jetzt meine Persönlichkeit nicht, lasse natürlich die ganzen schlechten Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, ich lasse die jetzt nicht mich triggern, dass diese Erfahrungen wieder hochkommen, sondern fokussiere mich komplett drauf. Ich bin Mimi und davon gibt es nur eine Version, aber Methodik, davon habe ich ganz viel drauf. Und je nachdem, wie die Gruppe ist, suche ich mir die richtige Methode aus. Das finde ich super wichtig und super spannend. Das muss ich auch für mich persönlich lernen, weil ich sage das auch immer wieder, oft auch natürlich als Scherz, aber es gibt so immer die zwei Andische, ne? So, ich sage immer bewusst so, die Migra-Iranerin Andische, die so viel entspannter ist, die auch manchmal halbe Sätze benutzt, nicht so ganz auf ihre Aussprache achtet. Und dann gibt es die berufliche, professionelle Andische, die dann versucht, jeden Satz so adäquat wie möglich zu formulieren, sitzt dann so richtig ernst und warum kann es nicht nur eine geben und ich ändere meine Methoden anstatt meine Persönlichkeit? Finde ich super wertvoll. Vielen Dank für diese Einsichten. Und ich finde, das passt auch direkt zum nächsten Punkt, beziehungsweise zu der nächsten Frage, die ich habe. Denn erst, wenn wir uns diesen Situationen stellen und uns klar sind, hey, es gibt nur eine Version von mir, können wir auch Haltung zeigen. Oftmals ist es super schwierig, Haltung zu zeigen, wenn man selber immer noch in bestimmten Situationen einfach sich unfassbar unwohl fühlt. Diesen Begriff, was du gesagt hast, inferior, also den anderen untergestellt. Daher, was bedeutet denn Haltung für dich, sowohl im beruflichen als auch im Alltag?
Also erstmal würde ich sagen, du hast das vorhin super auf den Punkt gebracht mit methodisch herangehen und versuchen, kongruent zu werden zwischen der privaten Person und der beruflichen Person. Das fand ich sehr auf den Punkt gebracht. Haltung zeigen, dem möchte ich vorab schicken, dass wir als Personen mit Rassismuserfahrung und vielleicht auch Klassismuserfahrung, Sexismuserfahrung, dass es von vornherein nicht unsere Aufgabe ist, Expertin zu sein in dem Bereich und Haltung zeigen zu müssen. Das will ich vorab schicken, denn ich sehe das bei vielen Personen und auch in mir. Wir haben den Urge, so eine Art Verpflichtung, ein Pflichtbewusstsein in uns, Haltung zu zeigen, weil es betrifft uns ja. Jetzt zum Beispiel Thema Rassismus. Aber es ist wichtig, uns zu erlauben, nicht reagieren zu müssen. Wenn wir das nicht können, nicht wollen, keinen Bock haben, keine Conditions zu haben, müssen wir nicht die Person mit der Haltung sein, wenn wir betroffen sind. Das will ich vorab schicken, weil auch das hat mich ganz lange erstmal gebraucht, mir das zu erlauben, nicht immer perfekt reagieren zu müssen oder immer zu jedem Schnulli meinen Senf dazugeben zu müssen, nur weil Personen mich in irgendwelche Kreise mit reinziehen, wo es um Diversity geht, aber keine andere rassifizierte Person drin ist und ich als Einzige mir den Mund frustig rede und mich auch noch sehr einsam und nicht gehört darin fühle. Also diese Situation haben bestimmt die einen oder anderen Personen schon gemacht. Mir ist das auch schon passiert. Und es ist aber ein Weg gewesen, dahin zu kommen, mich heute bewusster zu werden, ob ich darauf reagieren möchte als betroffene Person oder nicht. Und darüber hinaus, ich mache mal bewusst ein Shining Light auf Personen, privilegiertere Personen. Also beispielsweise, ich bin verheiratet mit einem weißen Cis-Mann, der ist irgendwie ein bisschen höher in der Finanzwelt da bei einem japanischen Unternehmen. Und die US-Regulatorien haben das Unternehmen dazu gezwungen, ihre Diversity and Inclusion Policies zu ändern. Und er war derjenige, der der HR-Direktorin einen längeren E-Mail geschrieben hat und Haltung dazu gezeigt hat. Wirklich im Detail Haltung dazu gezeigt hat, dass das nicht die Richtung sein sollte, die eine so große Firma einschlagen sollte. Ich würde mir das tatsächlich wünschen von mehr privilegierten Personen, dass sie laut sind, dass sie Haltung zeigen. Man weiß nicht, was die Reaktion sein wird. Und es wird ganz sicher so sein, dass man daraufhin angesprochen wird oder mehr Aufwand hat, weil man sich dann vielleicht in Podiumsdiskussionen, Panels darüber unterhalten muss und tatsächlich in der Öffentlichkeit statt nur in der E-Mail Haltung zeigen muss. Aber ich wünsche mir, dass diese Personen so viel Arsch in der Hose haben, einfach das dann durchzuziehen. Also, was ich sagen will, ist, ich wünsche mir, dass mehr Personen das machen und dass diese Personen das durchtragen, die Haltung. Das würde ich mir wünschen im Corporate-Kontext an Haltung und für Personen, die betroffen sind von den Diskriminierungsformen, würde ich erstmal sagen, dass Haltung eine bewusste Entscheidung ist, mit sich selbst im Blick, ob man das kann. Denn das, habe ich oft gemerkt, ist auch erstmal ein Weg, den man gehen muss, um Self-Care zu machen, erstmal sich selbst zu versorgen.
So viele Sachen, auf die ich mich direkt beziehen möchte. Erstmal vielen Dank, dass du gesagt hast, als betroffene Person müssen wir keine Haltung zeigen. Also dass das auch wirklich ganz klar ist, da muss man auch nicht ewig lang darüber diskutieren, sondern muss man einfach nicht. Man wird ganz oft in dieser Rolle reingeschoben. Wenn wir zum Beispiel auch im Corporate-Kontext, ne, auch die Personen, die uns gerade zuhören, sitzen auch in Positionen, wo sie als MultiplikatorInnen agieren müssen, sei es als HR oder Führungskraft. Und da denkst du dir, okay, ich will da jetzt was ändern. Und dann gibt es ganz oft, was ich dann immer höre, ist, ja, aber was soll ich denn als weiße Person mich zu diesem Thema äußern? Ich weiß es doch gar nicht. Ich bin doch nicht die Expertin dafür oder der Experte dafür. Oder ich will den Raum nicht nehmen. Die betroffenen Personen sollten doch den Raum haben. Und an sich ist das ja eigentlich auch eine gute Haltung, das zu sagen, so den Raum betroffenen Personen zu geben. Aber was viele dann falsch machen, ist, sie schauen sich dann so ein Teambild an, so, wann haben wir zuletzt als gesamte Team ein Foto gemacht? Dann sie, ja, da haben wir doch 2, 3 Personen, vielleicht auch mehr, je nachdem, wie das Unternehmen so ist. Und dann denke ich mir so, okay, dann frage ich doch diese Person. Aber dann zwingen wir eine Person in eine Situation, in der die Person vielleicht gar nicht sein möchte. Und dann wiederum kennen wir das vielleicht auch sehr gut aus der betroffenen Perspektive. Wenn jemand im Unternehmen uns dann drauf anspricht, ja, wir haben gerade eine Kampagne oder wir wollen gerade eine Taskforce gründen zum Thema Rassismus, möchtest du dabei sein? Natürlich, weil wir das alles so persönlich erfahren haben, fühlen wir uns auch irgendwie gezwungen, dabei zu sein. Ich glaube, tief im Inneren möchten wir auch natürlich eine Veränderung sehen, aber wir müssen nicht immer Teil dieser Veränderung sein. Es ist auch schön zu sehen, wie andere versuchen, da was zu verändern für uns, so. Dann ist es aber oftmals so, dass man halt irgendwie in so einer Situation ist, okay, die wollen jetzt endlich was gegen Rassismus machen, fragen mich, da kann ich ja nicht Nein sagen. So, und dann ist man auf einmal in dieser Rolle und zeigt Haltung als betroffene Person, auch wenn man das vielleicht am Anfang gar nicht wollte. Vielleicht bin ich in diesem Unternehmen, ich will einfach nur Product Manager sein, ich will einfach nur Marketing Manager sein. So, es geht gar nicht um mich als Person, um meine Erfahrungen. So, ich will das gar nicht, aber dann, man wird so ein bisschen in diese Rolle reingezwungen. Lass uns doch mal vielleicht darüber sprechen, woran das denn scheitert. Also was glaubst du, woran scheitert es denn, dass jetzt, so wie du das gerade beschrieben hast, ist jetzt ein weißer Cis-Mann, der halt diese Haltung gezeigt hat. Warum sehen wir das überwiegend nicht in Unternehmen eigentlich?
Das ist ja dieses Dilemma von, wir wollen, dass sich was bewegt. Und wenn wir uns zu viel in diesen Kreisen engagieren, dann kann es sein, dass wir in diesen Kreisen zu viel Verletzungen erfahren, aufgrund dieses nicht geschützten Spaces und so weiter. Voll das Dilemma, zum einen. Zum anderen, Max Scholleck hatte einen ganz guten Quote in einem von diesen Serien von Mirza Odabashi, sagt Max Scholleck einen Satz: Wann sind wir betroffen genug, dass wir anfangen, Haltung zu zeigen? Dieser Satz kommt mir immer wieder auf, wenn es um Aktivismus geht von nicht betroffenen Personen. Wann sind diese Personen betroffen genug, um Haltung zu zeigen? Das ist die Frage, die ich mir dann immer stelle. Bei meinem Mann ist mir das klar. Er hat jetzt mittlerweile, nach so vielen Jahren, fühlt er endlich, und das war auch ein langer Weg, die Betroffenheit als Mensch, der in einer rassistisch sozialisierten Welt lebt, in diesem Aspekt klar Haltung zu zeigen. Aber es brauchte unglaublich viel. Ein Heirat mit einer Person of Color, 2 Kinder und so weiter und so fort und die Rassismuserfahrung meinerseits und viele Struggles und Sufferings, die ihn dazu bringen, nicht mehr rauszukommen, aus Haltung zu zeigen. Und das ist auch das, was hinter den anderen Personen wahrscheinlich passieren muss, wenn ich so an Max Scholleck denke und seinem Quote, damit Haltung gezeigt wird. Aber ich möchte kurz zurückspringen zu der Frage, wie kann uns das vielleicht gelingen in einem Unternehmen, dass Personen sich einbringen, die das embodyen. Also in meinem LinkedIn-Profil sage ich zum Beispiel, ich bin Diversity and Inclusion embodied. Ich bin nicht eine Advocate oder so, sondern ich embody das, weil es ein Teil von meinem Wesen ist. Wie können wir diese Personen engagen, eine Rolle zu spielen? Das können wir uns in Empowerment-Räumen so abgucken und in Empowerment-Workshops, also aus dem sozialen Bereich, können wir uns das abgucken. Denn was da passiert, ist, dass sie die Menschen begleiten, die rassifiziert sind und dort eine Rolle spielen sollen. Genauer gesagt, in Empowerment-Workshops habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, dass eine Vorsorge und eine Sorge währenddessen und eine Nachsorge da ist. Durch Supervision von kompetenten CoachInnen oder PsychotherapeutInnen, die das Ganze begleiten, den ganzen Prozess von den organisierenden Personen, als auch von den Personen, die dort vielleicht Spaces halten, auftreten und so weiter und so fort. Also ein Empowerment-Workshop wird oft mit SupervisorInnen begleitet und das vor, während und nach dieser Tage. Und das könnten wir uns doch abschauen, ne? In Corporate Context. Wie können wir dafür sorgen, dass diese Leute gut beitragen können, die gleichermaßen getriggert sein könnten und so viel Wissen und so viele Ideen in sich tragen, einen wirklichen Beitrag zu leisten. Und die Idee ist es durch Begleitung. Es gibt unglaublich viele, dich mit eingeschlossen, unglaublich viele kompetente Menschen, die solche Prozesse begleiten können. Das ist die Verantwortung des Unternehmens, finde ich, sollten darin investieren, solche Prozesse von extern begleiten zu lassen.
Bevor wir zum Ende kommen, noch ein großes Dankeschön an unseren Partner, DaVinci. Von der Karriereseite über das Bewerbermanagement bis hin zum Onboarding macht DaVinci genau das möglich, worüber wir hier oft sprechen. Recruiting neu denken. Menschlich, strukturiert und diskriminierungsfrei. Wenn ihr euer Recruiting aufs nächste Level heben wollt und dabei Wert legt auf die Human Moments That Matter, schaut doch einfach mal vorbei auf davinci.de. Danke, DaVinci, für eure Unterstützung.
Was du gesagt hast, Haltung zeigt man, wenn es einem persönlich wehtut, wenn es so richtig man persönlich getriggert wird, so unschön ist, dann zeigt man eher Haltung. So. Aber wie kommen wir denn dahin, dass auch die Personen Haltung zeigen, die jetzt nicht eine unmittelbar persönliche Gefahr oder Schmerz empfunden haben? Das ist ja letzten Endes das, was wir wollen. Und am Ende kann das nur mit Gesprächen, mit Dialogen, mit langer Begleitung passieren. Auf der anderen Seite dann unfassbar schade, dass diese Begleitung so oft fehlt. Allein schon dahin zu kommen, zu sagen, hey, ich verstehe deinen Schmerz nicht, hilf mir dabei, das zu verstehen. Allein schon dahin zu kommen, das zu begreifen, das fehlt ja oftmals. Wir haben ja dieses Wheel of Privilege, was uns ja zeigt, Personen sind unterschiedlich privilegiert, unterschiedlich betroffen. Es gibt kein, du bist privilegiert, du bist betroffen. Es sind unfassbar viele Schichten. So. Aber wenn man dann mit den Personen da spricht und sagt, hey, in diesem Aspekt bist du privilegierter als ich, weil du als Mann geboren bist. Es ist einfach nur ein Fakt. So, du bist als Mann geboren und deshalb bist du privilegierter als ich. Und da habe ich selten als Antwort oder als Reaktion bekommen, ich verstehe den Schmerz nicht, weil ich als Mann geboren bin, aber hilf mir das zu verstehen. Hilf mir zu verstehen, wie es ist, eben als Frau in so einem Meeting zu sitzen, wie es ist, als Frau im Dunkeln zu laufen. Von den banalsten Dingen bis hin zu größeren Themen im Corporate. Das fehlt mir leider. Ich bekomme sehr oft eher die Antwort, ja, aber ich als Mann habe mich auch durchgekämpft, bis ich dahin komme. Ich als weiße Frau erlebe den gleichen Schmerz wie du als nicht weiße Frau. Nein, ist es nicht. Wie gesagt, unterschiedliche Schichten von Privilegien und von Schmerzen. Und dass da leider dieses Bewusstsein fehlt für die Schmerzen anderer und dass wir einfach kollektiv versuchen müssen, dahin zu kommen, das geht nur mit Begleitung. Da hast du wirklich einen sehr, sehr guten Punkt genannt. Zum einen müssen wir halt die Leute haben, die weiterhin Bock haben zu begleiten. Und dann brauchen wir auf der anderen Seite Personen, die Bock haben, begleitet zu werden. Dadurch, dass wir jetzt ganz viel über Haltung gesprochen haben, würde ich dich da jetzt einfach mal fragen, hast du einen Praxistipp für eine Person, die nicht betroffen ist, die Haltung zeigen möchte, aber nicht weiß, wie?
In welchem Aspekt will die Person Haltung zeigen?
Die Person möchte Haltung zeigen gegen Rassismus und Diskriminierung in Deutschland.
Also ich denke, der Beginn dieser Reise ist die Selbststudie. Das heißt, sich selbst mit dem Thema überhaupt erstmal auseinanderzusetzen, um zu wissen, wo man steht. Da gibt es sehr viele gute Bücher. Eins, was ich immer gern verschenke, ist Exit Racism von Tupoka Okete als wirklich Basisliteratur, um sich mit seinen Privilegien auseinanderzusetzen, um gewisse Terminologien überhaupt erstmal zu verstehen, die zum Glück geboren wurden, um uns heutzutage Sprache zu geben für das, was schon immer passierte, aber wir nie ausdrücken konnten. Ich denke, das ist erstmal die Basis. Also mindestens erstmal ein Buch oder ein Video meinetwegen zu dieser Sache an sich. Ich praktiziere ja in der Achtsamkeitspraxis von Thich Nhat Hanh. Da gibt es eine Kalligrafie und die nennt sich The Only Way Out is In. Das heißt, in dieser Situation erstmal zu merken, was in einem passiert. Das heißt, ich sag mal, Felix, nenne Person jetzt einfach mal Felix. Felix merkt, da ist irgendwas passiert, hat vorher ein Buch gelesen, weiß, okay, das war jetzt nicht okay und spürt erstmal in sich rein, was ist denn da, was in mir aufkommt? Peter hat das gesagt. Boah, Peter, ey, ich fühle mich nicht wohl damit. Also ich finde, das ist nicht okay, das, was du gesagt hast. Oder zu sagen, kannst du das nochmal erklären? Was meinst du damit? Und Zeit verschaffen, um noch mehr ins Gefühl reinzugehen. Wie fühle ich mich damit? Und das erstmal zum Ausdruck bringen. Das ist wirklich die Basis von allem. The only way out is in. Sich erstmal Gehör zu verschaffen, sich selbst überhaupt erstmal zu spüren und das zum Ausdruck zu bringen. Als Initialreaktion zu allem. Zum Beispiel auch in dieser Situation Haltung zeigen zu wollen. Das erste ist erstmal zu realisieren, nicht aus einem Intellektuellen heraus Haltung zu zeigen, sondern aus dem Emotionalen heraus Haltung zu zeigen, würde ich mitgeben als, sagen wir mal, Praxistipp Nummer 1, wenn so etwas passiert, wo du ganz klar spürst, das passt nicht mit meinem Inneren, ich möchte Haltung zeigen, Inneres wahrnehmen, Inneres ausdrücken.
Dann haben wir noch eine andere Kategorie, und zwar nett gemeint, aber trotzdem scheiße. Bleiben wir beim Thema Haltung. Hattest du mal eine Situation erlebt, wo dein Gegenüber so richtig Haltung zeigen wollte, aber das so richtig verkackt hat?
Also so eindeutig die Kategorie, weiß ich gar nicht so richtig, aber es haben so viele Menschen so vieles verkackt.
Das ist auch eine gute Kategorie. Also so viele Menschen haben so viel verkackt, dass du das nicht in einer Geschichte zusammenfassen kannst. Lieb ich, nehme ich gerne genauso an.
So Pseudokomplimente wahrscheinlich fällt mir so als erstes ein. Oder so Kommentare, weißt du, so Kommentare wie, ja Mimi, du wirst ja eh nie gefeuert, weil du tickst ja so verschiedene Boxen. Und mir so meine Kompetenz dadurch abzusprechen, ne? Dieses Kompliment so, ach, du brauchst dir doch eh keine Sorgen machen rund um das Thema, weil du wirst ja eh nicht. Wahrscheinlich hatte ich sowas wie ein Bedenken geäußert, so wegen einer Umstrukturierung oder was. Und dann kam der Kollege genau damit. Vielleicht fällt das so in die Kategorie weitestgehend.
Auf jeden Fall verkackt der Kollege und nett gemeint, das nehmen wir ja erstmal an, weil wir gehen ja erstmal immer vom Guten aus und hoffen, dass die Person das nett meint, aber trotzdem ist das Resultat nicht immer nett und schön. Ja, vielen Dank für deine Insights, für all deine Einsichten und Erfahrungen. Hat mir super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich sage tschüss und danke fürs Zuhören.
Tschüss, hat mir ebenfalls Spaß gemacht.
Das war schon wieder eine Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andy Shea Ibrahimnejad und das gesamte Team von LoveHR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Website und in den Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps.